Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Young und ich bin der Host in dieser Sendung. Ja, ich war in der, jetzt muss ich mal überlegen, in der letzten Woche, ist ja schon wieder, die Zeit vergeht so schnell, beim OMT Summit. Und viele Leute haben mich ja danach gefragt, wie war es denn da? Viele waren neugierig, wie das Event so gelaufen ist, jetzt nicht inhaltlich, sondern ob es überhaupt Aussicht auf Fleischbällchen gibt in dem Bereich, ob so ein Event tragbar ist, wie mein Empfinden war. Da sind unterschiedliche Perspektiven, die da irgendwie abgefragt werden. Und ich frage mich immer, warum geht er denn nicht selbst hin? Könnt ihr doch alles selbst irgendwie euch angucken. Und es ist ja nicht so subjektiv wie meine Meinung dazu, sondern ihr habt ja irgendwie einen eigenen Sinn da drin, irgendwie darauf zu gucken, eine eigene Perspektive. Und so eine richtige Meinung kriegst du ja nur, wenn du dir die selbst bilden kannst. Und deswegen ist es relativ, ich habe mich mit einigen Leuten unterhalten, habe da auch meine persönliche Meinung zu als Veranstalter, aber insgesamt einen sehr, sehr positiven Blick. Also das, was ich schon in LinkedIn auch gesagt habe, der OMT Summit, ich war ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, dass es in der heutigen Zeit in einer gewissen Sättigung des Online-Marketings, für mein Empfinden zumindest, nicht gerade so leicht ist, irgendwie so ein Ding mit 2.500 Leuten da irgendwie aus dem Boden zu stampfen. Ein bisschen Erfahrung habe ich ja damit auch, als wir die Marketing Underground gemacht haben, waren noch andere Zeiten. Das war auch nicht so einfach. Deswegen war ich ein bisschen skeptisch, aber hey, ich glaube so 2.500 Menschen waren da, die Aussteller waren da. Ich hatte das Gefühl, dass alle durchaus sehr zufrieden waren und eine gute Zeit hatten. Deswegen erstmal Hut ab, ich kann da überhaupt gar nichts Negatives sagen. Also Mario und sein Team, die haben sich wirklich da reingehangen, gerade vertrieblich unglaublich hart, glaube ich, gearbeitet. Das ist kein Pappenstiel in der heutigen Zeit, das voll zu bekommen. Deswegen Hut ab, meinen vollen Respekt dafür. Und ja, ich will da gar nicht so ins Detail gehen, weil ich habe natürlich so einen Veranstalterblick, der mich so ein bisschen triggert, immer, das können wir bei uns ja auch besser machen, das hätte er besser machen können, wollte er das vielleicht nicht. Das ist aber völlig Schall und Rauch, jeder muss sein eigenes Format finden. Und am Ende geht es nur darum, ob die Leute sich zufrieden zurücklehnen und eine gute Zeit hatten. Und das ist das Wichtigste, glaube ich, an dem Konzept der OMT Summit, ist sicherlich die Tatsache, ob die Aussteller zufrieden waren, weil das Konzept mit den kostenlosen Tickets, also fast ausschließlich kostenlosen Tickets, ja sehr stark auf diesem Ausstellerfokus basiert. Und da wird, glaube ich, die Kuh gemolken am Ende des Tages. Und das weiß man erst im nächsten Jahr. Da kann man jetzt gar nichts zu sagen. Und ich habe dann nur ein bisschen Feedback bekommen, dass aber, ja, mal so, mal so. Aber der Markt ist da relativ gnadenlos. Die Leute rennen schon immer sehr dieser Möglichkeit hinterher, Touchpoints zu schaffen. Und das ist ja am Ende des Tages auch richtig so. Deswegen gucken wir mal, was nächstes Jahr ist, wie sich der Event auch entwickelt. Ich will in dieser Ausgabe einfach ein bisschen eine Reflexion machen, eine etwas andere Reflexion, nicht inhaltlich, also nicht hundertprozentig inhaltlich, und will jetzt hier irgendwelche Sessions durchgehen, sondern ich will hier 5 oder 6 Learnings einfach mitgeben, die ich ganz persönlich auf dem OMT Summit hatte. Und die sind jetzt nicht so Punkt A, Punkt B, Punkt C und das kannst du alles morgen umsetzen. Aber es ist so ein bisschen holistisch gedacht, wie sich der Markt entwickelt, wo kann das alles hingehen, warum habe ich bestimmtes Nichtverständnis für bestimmte Bewegungen im Markt. Und nimm es einfach als Perspektive für deinen Findungsprozess, weil ich glaube, wir sind alle in einem Findungsprozess. Und was ich persönlich aktuell liebe, ist halt Perspektiven einzusammeln, um mir mein eigenes Bild besser bilden zu können. Denn eins ist klar, jeder muss seine Entscheidung selber treffen. Die Wege, die da draußen jetzt geschehen können mit künstlicher Intelligenz und ChatGPT und Geo, whatever, Brandbuilding oder Touchpoint-Marketing, jeder muss seinen eigenen Weg finden und in allen Bereichen gibt es ja irgendwie Geld zu verdienen. Die Frage ist nur, wie stellt man sich auf für die nächste Zeit, weil, und das ist ja jetzt nicht so ein Spiel, wie manchmal da draußen getan wird, das knippst du ein und machst du wieder aus, sondern du musst ja jetzt Prozesse bauen, du musst jetzt deine Leute schulen, du musst jetzt investieren in bestimmte Richtungen, um dann irgendwann die Früchte davon zu tragen, weil du einfach die Zukunft irgendwie ein bisschen vorausgesagt hast, die schwer zu vorauszusagen ist. Aber so funktioniert es ja nur. Du kannst ja jetzt nicht irgendwie als Agentur zumindest, als Freelancer geht es vielleicht noch, aber als Agentur nicht jetzt jede Woche irgendwie deine Konzeption und deine Strategie und deine Taktik ändern für deine Agentur. Das macht ja keinen Sinn. Da werden ja deine Mitarbeiter total bescheuert bei. Und man selbst auch. Und deswegen muss man sich ja irgendwie finden. Also lasst uns mal starten. Das Erste, was ich so mitgenommen habe, ist eine große Frage, die ich eigentlich habe. Das Thema AI und Geo war unglaublich präsent, klar, weil das natürlich unseren Markt total bewegt. Aber ich stelle mir immer die Frage, wenn Malte Landwehr zum Beispiel, liebe Grüße gehen raus, tolle Session, wenn er vorne steht und ja Zahlen präsentiert und einfach sagt, dass 90% von den Ergebnissen, die gezeigt werden in den AI-Overviews oder in der KI-Suche, dass davon 90% nicht geklickt wird, also kein Traffic auf meiner Seite erzeugen und den Besucher nicht zu meiner Inspirationsquelle und zu meinem Branding irgendwie bringen, dann ist nicht mehr viel übrig. Also nach Adam Riese, wenn es wirklich 90% sind, bleiben 10% übrig. Das ist natürlich relativ mickrig im Vergleich zu dem, was SEO vorher an Performance liefern konnte. Und ich glaube natürlich, dass Leute ein Interesse daran haben, immer noch in dieser AI Overviews Pool Position zu stehen und da als Brand genannt zu werden. Da gibt es ein Interesse. Meine Frage ist nur, ist das aktuell so viel wert? Also in Form von, ich vergleiche Tagessätze SEO mit Tagessätzen Geo, vielleicht monatliche Retainer. Ist das so am Markt schon umsetzbar oder sagen sich die Leute, also nicht die Leute, sondern die Kunden eher da draußen, nee, gucken wir mal und das ist mir jetzt meinetwegen ein Retainer, den du von 2.000 oder 3.000 Euro im Monat hast. Das ist mir nicht wert, um da gelistet zu werden, wenn das jetzt nur noch der kommunizierte Ersatz für SEO sein sollte. Und das ist es ja in vielen Bereichen, dass das eben so gehypt wird, da oben stattzufinden. Also die Platzierungsmöglichkeit ist natürlich super. Also du hast da oben einen Aussichtspunkt, da mit oben mitzuspielen, ist eine Sache, ich glaube, das lässt sich gut vermitteln. Die Frage ist nur, zu welchem Preis man sich das traut zu vermitteln. Ist das mehr wert? Also Leute, die hochpreisig verkaufen, werden sicherlich sagen, boah, da hänge ich nur eine Null mehr dran, weil das ist so neu und so exponiert die Stellung, dass es den Leuten schon wert sein sollte, da oben zu erscheinen. Und andere werden sagen, oh nee, es sind 90% weniger Traffic. Kommt natürlich, und das sagen ja viele auch zu Recht, aufs Geschäftsmodell an, ne? Wenn du auf Traffic irgendwie setzt, weil du irgendwie ein PI-basiertes Abrechnungsmodell hast für Werbeeinblendungen, dann bist du natürlich davon abhängig. Wenn du einfach nur Leute durchleiten willst, die am Ende eine Conversion machen, dann sind halt diese Durchleitungen wichtig und nicht der reine Traffic, der auf der Seite passiert. Wobei natürlich Traffic, der auf die Seite kommt und der dann ja auch irgendwie eine Markenbildung erfährt, weil da eine Visualisierung da ist, hin zu einer Marke ja auch einen Branding-Effekt hat. Den hatten wir also vorher auch schon, eben mit 90% mehr. Und meine große Fragestellung ist einfach die, ja, können wir das in Zukunft mit dem SEO-Retainer oder überhaupt im Bereich SEO refinanzieren? Und ich bin da ja noch in der Findung. Ich habe da gerade auch einen Blogpost nicht zugeschrieben, sondern einen LinkedIn-Post zugeschrieben. Kannst du gerne mal reingucken und auch gerne mal kommentieren, weil ich da noch keine Antwort ausgeprägt habe. Und gerade wo ich das Beispiel jetzt von hochpreisig verkaufen gesagt habe, ist das vielleicht eine Sache, die, ja, am Ende geht es um Verkaufen, ne? Da geht es jetzt gar nicht darum, ob dein Produkt so geil ist, sondern wie du das an den Mann bringen kannst. Und das ist ja eine Sache, früher war SEO so ein Selbstläufer, geschnitten Brot, das erklärte sich von selbst, weil Google so eine riesen Tragweite hatte. Und da war der Anteil an Sales schon da. Klar war ein guter Verkäufer immer besser darin, denn Abschlüsse zu machen für einen Retainer oder für Tagessätze oder so in dem Bereich. Aber ich glaube, das hat sich jetzt noch mal mehr gewandelt, dadurch, dass er jetzt so wie Bums drauf ist, gerade für Geo und SEO eigentlich da noch mit involviert ist. Ich glaube, das macht schon Sinn, einen Preisstempel da drauf zu setzen, der höher ist. Auch unter der Annahme, die ja durchaus berechtigt und sinnvoll ist, dass ein Teil Brandbuilding und PR dazu gerechnet werden muss, um überhaupt in diese Pool Position zu kommen. Und dann ist natürlich ein höherer Preisansatz schon gerechtfertigt, weil es auch der Realität entspricht, würde ich mal sagen. Aber man verkauft ja Wert, also man probiert Wert zu verkaufen. Ich habe es über viele Jahre nicht so richtig geschafft, aber im Kern verkauft man im Idealfall Wert und den generiert man da draus und den generiert man auch daraus, dass man eben hochpreisig verkauft und das, was man da hat, so gut wie möglich anpreist. Das ist doch in allen Bereichen so. Guck dir mal die Welt da draußen an, wie viele Produkte gibt es, die eigentlich relativ schlecht sind und die aber trotzdem so gut angepriesen werden, dass da so eine Marktmacht dahinter steht, dass du denkst, du hast was Cooles. Und genauso ist es da doch auch. Also da hat sich jetzt nichts verändert. Die Frage ist nur, ist der Markt schon so weit oder ist da so viel im Umbruch, dadurch, dass der Traffic weggefallen ist, dass wir das erst noch erklären müssen und den Markt für uns erstmal erobern müssen. Ja, das ist so das Erste, was ich mit rausgenommen habe, weil eben unglaublich viele Vorträge genau in die Richtung Geo gingen. Das Zweite, was ich rausgenommen habe, ist, dass ich schon finde, dass diese Marketingkonferenzen, und da meine ich jetzt nicht nur die OMT Summit mit, sondern grundsätzlich das Thema Markenaufbau im Online-Marketing sehr, sehr leblos und farblos bleibt. Also bis auf die normale Erwähnung, dass Markenaufbau wichtig ist oder dass jetzt SEO mehr zum Markenaufbauthema durch Geo wird, passiert da eigentlich nichts. Aber dafür, dass dieses Thema Markenaufbau eine eigene Welt ist mit einer eigenen Lebendigkeit und auch einem eigenen Personalkörper, einem eigenen Businessbereich irgendwie, der viel, viel größer ist auch als der vom Online-Marketing, also wenn man Budget zumindest nimmt, dann verstehe ich irgendwie nicht, warum dieser Bereich Markenaufbau nicht viel, viel stärker eingebunden wird in das, wie Konferenzen ihre Programme bauen, wie Speaker ihre Sessions bauen. Da sind natürlich ein paar mit bei, die da irgendwie schon gerade im Bereich Storytelling, liebe Grüße an Wolfgang, schon einfach einen guten Job machen, muss man wirklich sagen. Der schon so vielleicht ein bisschen verbinden kann, aber es gehört ja so viel mehr dazu, eine Marke aufzubauen, als nur ein geiles Storytelling zu machen, sondern du musst die Marke ja erstmal konstruieren, dass die wiedererkennbar ist, also dass du bestimmte Werte damit verbinden kannst. Und das ist harte Arbeit. Gerade der Purpose und das Vertrauen, was in so einer Marke steckt, neben der starken Visualisierung und der Verbreitung und den Touchpoints, die du damit erzeugst, da ist unglaublich viel Psychologie drin, unglaublich viel Leben drin und da könnte auch unglaublich viel Spaß drin stehen, weil da auch Community mit bei ist und so. Und das kommt mir auf diesen ganzen Konferenzen zu kurz. Bei der OMX hatte ich ja gesagt im Recap, hatte ich so das Gefühl, dass bei der OMX das stattgefunden hat, bei der SEOCom allerdings nicht. Das heißt, irgendwo findet diese Transferleistung nicht statt und dadurch, dass sich jetzt alle so technisch auf Geo stürzen, habe ich auch das Gefühl, dass das immer mehr ja irgendwie erstickt wird, das Thema. Und vielleicht ist das nur in meinem Kopf so, dass ich eigentlich den Markenaufbau als Lösung für alle Online-Marketing-Probleme sehe. Und dann muss man sich auch damit beschäftigen. Aber ich glaube da weiterhin dran. In meinem ganzen Leben seit 25 Jahren war es eigentlich so, dass ich immer irgendwie exotische Gedanken hatte, wo Leute immer einfach straight irgendwo hingelaufen sind, habe ich bestimmte Sachen hinterfragt. Also ich scheine so ein kritischer Geist zu sein. Und in dem Fall scheint das auch so zu sein. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass ich auf dem falschen Pfad unterwegs bin, sondern ganz im Gegenteil. Ich wundere mich eigentlich mehr, warum dieser große Tross, diese Karawane eigentlich am Thema Markenaufbau so vorbeizieht und einfach erstmal ihr eigenes Geo-Valhalla sucht. Ja, das war Punkt 2. Punkt 3 ist ein Learning für mich, dass Networking, und ich war jetzt wirklich durch meine Krankheit und so eine Weile raus und auch durch den Agenturumbau hin zur Boutique-Agentur eine Weile raus. Was ich aber wirklich merke, ist, wie wichtig dieses Networking ist. Und nicht nur, weil du Leute kennenlernst und einfach ein bisschen schnacken kannst und dich austauschen kannst über den Markt, so wie ich das ja jetzt hier auch mit euch mache, Insight bekommst von Leuten, die wirklich Agenturen haben, die irgendwie was zu entscheiden haben, die dir wirklich vom Markt irgendwie was reflektieren können, sondern weil du einfach nie weißt nach diesem Messi-Mittel-Prinzip, wann du irgendwelche Leute zu welcher Zeit und in welcher Konstellation wieder triffst und einfach bei so einem Event wie dem OMT Summit zu sein, die Leute da zu treffen, zu networken, Touchpoints zu erzeugen, führt dazu, dass du ja diese Touchpoints hast und sich vielleicht irgendeiner an dich erinnert, an das, was du gemacht hast. Und dann kommt irgendwann noch eine Frage, melde dich doch mal bei dem Young, der hat die und die Sicht auf das Thema. Der Young macht auch eine Konferenz, guck dir das doch vielleicht mal an. Der sieht die Sachen vielleicht ein bisschen anders. Diese ganzen Sachen, die daraus entstehen, so rein subjektiv durchs Networking, die sind halt unglaublich mächtig und die haben aber nicht einen Conversion-Lead-Funnel oder Sales-Funnel, der so direkt ist. Also in den wenigsten Fällen in meiner Geschichte sind diese Sachen direkt gelaufen, sondern die laufen Jahre später, meinetwegen Monate später, manchmal sogar Jahrzehnte später, wenn die Leute dauerhaft folgen. Und irgendwann ergibt sich dieser Schulterschluss, weil dann das Universum zwei Leute wieder zusammenfügt und dann hast du irgendwie eine Conversion. Und das ersetzt jetzt natürlich Sales nicht, ne? Also da darf man jetzt nicht so blauäugig sein. In meiner Größe als Boutique-Agentur mit 4 Leuten, die jetzt nicht mehr so viel Umsatz brauchen wie vorher, das war ja Sinn der Sache des Umbaus, kann man das so machen und das fühlt sich gut an. Und deswegen bin ich damit unglaublich glücklich. Wenn du aber 100 Leute in der Agentur zu sitzen hast, dann ist das reine Touchpoint-Marketing, also reicht, glaube ich, nicht aus, um das zu füllen. Es ist aber ein unglaublich effizienter Hebel, den man nicht liegen lassen darf. Und deswegen bin ich schon der Meinung, dass ja Agenturen viel mehr Mitarbeiter auch mit einem gezielten Auftrag zu Konferenzen, zu Messen oder zu anderen Networking-Events schicken sollten, um da einfach die Touchpoints zu setzen, um da Material zu verteilen. Es gibt ja 1000 Sachen und Möglichkeiten, wie man an das Thema rangehen kann. Aber es fängt immer damit an, dass irgendwo so ein Touchpoint entsteht. Und da ist das natürlich unglaublich mächtig gewesen. Und ich habe auch da wieder gelernt, dass ich in den letzten Jahren natürlich gezwungenermaßen durch andere Priorisierungen das habe ein bisschen schleifen lassen. Und das ist schon eine Sache, die sich dann über die Jahre und den zeitlichen Verlauf auch in Conversions festmacht. Weil ich habe immer wieder gelernt, dass da in den Phasen, wo ich da locker gelassen habe, weil es irgendwie schwierig war, ich glaube, die größte Phase war eigentlich so, als wir hier noch viele Leute in der Agentur waren und ich so diesem Mantra hinterhergelaufen bin von, du musst an der Agentur arbeiten und nicht in der Agentur oder am Unternehmen und nicht im Unternehmen. Und da habe ich natürlich die Verantwortung so ein bisschen anderen Leuten übergeben wollen und dann ist mein eigenes Touchpoint-Marketing oder mein eigener Sales-Prozess dadurch natürlich zum Erliegen gekommen, weil ich gedacht habe, der kompensiert sich schon in irgendeiner Form. Wenn man am Unternehmen arbeiten muss, dann muss man am Unternehmen arbeiten, steht ja in den Büchern und ich habe es ja auch nicht anders gelernt, muss ich sagen, sondern ich habe probiert, mein Wissen aus Büchern oder YouTube-Videos irgendwie zu saugen und hinterher stellt es halt fest, hey, da sind jetzt irgendwie 2-3 Jahre Lücke und die machen sich 2-3 Jahre später unglaublich bemerkbar, weil du diese Touchpoints einfach nicht mehr hast und wenn du nicht dafür gesorgt hast, dass die Leute, die dann deine Aufgaben übernehmen, diese Touchpoints auch erzeugen, was ja durchaus möglich ist, ich aber nicht gemacht habe, dann hast du eine Schwierigkeit und deswegen sehe ich Networking immer noch als riesigen Hebel an. Der nächste Punkt ist das Touchpoint-Marketing. Wir sind ja so in der Diskussion gerade drin, irgendwie wie ist Performance, ist Traffic, sind Reichweiten, sind die wichtig oder nicht?
Reklame.
Sag mal, hast du vielleicht Lust, eine andere Konferenzform mal zu erleben im Bereich der Suchmaschinenoptimierung, weil dir auf normalen Konferenzen vielleicht deine Perspektive fehlt und die Möglichkeit fehlt, deine Probleme in irgendeiner Form zu lösen? Dann guck dir doch einfach mal unsere Mitmachkonferenz, die SEO CampX Extreme, an, die am 28. und 29. April in Berlin stattfindet. Das ist eine sehr kleine Gruppe, sehr persönlich, sehr intim und nur mit SEO-Experten bestückt, die echt Ahnung und Erfahrung haben und ihr Wissen gerne auf Augenhöhe teilen. Wissen auf Augenhöhe teilen heißt, auch du musst eine Session einreichen. Jeder Teilnehmer macht eine Session und trägt damit zur Kommunikation bei. Also, wenn du da Bock drauf hast und mal etwas anderes erleben willst, dann komm am 28. und 29. April nach Berlin und melde dich an für die SEO CampX Extreme. Wir sehen uns. Tschüss.
Reklame Ende.
Und ich stelle mir immer die Frage, natürlich hat das jetzt dieses Event, Frosch im Hals, sorry, hat dieses Event jetzt eine größere Wirkung für mich persönlich als jetzt kleinere Events? Und dann muss ich sagen, naja, also es hat die Möglichkeit mit 2.500 Teilnehmern, die Möglichkeit, mehr Leute kennenzulernen, mit mehr Leuten sich auszutauschen, als meinetwegen bei einem 300-Mann-Event oder lass es die CampX sein mit 600 Leuten. Da ist mehr Möglichkeit da. Die Frage ist nur, was kann ich davon nutzen? Also ich kann natürlich Touchpoint-Marketing machen, indem ich rumgehe und das mache, was ich früher nicht für möglich gehalten habe. Nämlich, ich war immer der Meinung, dass wenn ich als Aussteller zu einer Konferenz oder zu einer Messe gehe, dass ich den Leuten ja was anbiete. Und habe aber lernen müssen, dass 50% der Kontakte, die ich hatte, ich damit verbracht habe, dass die Leute, die am Stand standen, mir was verkaufen wollten. Und da war ich damals ziemlich verwundert. Das habe ich nicht für möglich gehalten. Aber so im Nachhinein, das habe ich schon vor vielen, vielen Jahren realisiert, will es jetzt nur noch mal sagen, ist das ja total richtig. So funktioniert ja Vertrieb und so funktioniert in Teilen eben auch Marketing. Und wenn man sich darauf einlässt, auf die Denke, ist natürlich eine Möglichkeit, diese 2.500 Touchpoints da zu bespielen, wirklich eben auch so Vertrieb zu machen bei den Leuten. Nicht jetzt so tief, dass man sich jetzt so tief mit den Leuten unterhält und jetzt wirklich irgendwie Sympathie, Antipathie irgendwie triggern kann, sondern dass man einfach ja, Flyer verteilt in Absprache mit dem Veranstalter meinetwegen, indem man irgendwie einfach nur andere Formen von Werbung platziert, die ja mal gewünscht ist, mal nicht gewünscht ist. Beste Beispiel ist immer, man kann sich in Hamburg natürlich auf die Straßen stellen und Flyer verteilen. Why not? Da gibt es jetzt irgendwie ja nichts, was Philipp und sein Stamm da verhindern könnten. Es sei denn, du bist direkt vor den Türen, dann wird die Messe vielleicht sich irgendwie da aufregen und kommen. Aber wenn du es einfach auf den Straßen machst, dann glaube ich, wird es da wenig Möglichkeiten geben, dich da irgendwie einzuschränken, außer jetzt vielleicht so Müllproblemmäßig oder weiß nicht, ob man dafür eine Gewerbeerlaubnis braucht, so grundsätzlich für das freie Verteilen von Flyern auf öffentlichen Straßenland. Bestimmt gibt es da irgendwas in Deutschland. Die Frage ist nur, wo kommt der Kläger her, wenn da so viele Menschen rumlaufen? Also bei der OMR irgendwie im Umfeld Flyer zu verteilen, wo die Zielgruppe einfach fürs Online-Marketing passt, why not, ist doch cool. Und hier ist es genau dasselbe. Du musst halt den Weg finden, wie du an diese 2.500 Menschen rankommst. Es sei es auch nur, dass du jetzt irgendwie bei dem Recap von Mario einfach guckst, wer hat da geliked und guckst, ob du deinen Reigen deiner Kontakte einfach nochmal ein bisschen aufpumpen kannst. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, neben dem One-to-One, was du da haben kannst, an die Leute ranzukommen. Und da ist natürlich so ein Event mit 2.500 Menschen effizienter vielleicht von der Quantität als jetzt ein Event mit 200, 300 Leuten. Und dann ist eine OMR vielleicht noch quantitativ besser, in Anführungsstrichen, als jetzt ein OMT Summit. Deswegen, also da muss ich mich nochmal mit beschäftigen. Das ist ja nur, weil ich es da gehört habe oder weil ich die Gedanken hatte, habe ich noch nicht das Problem für mich gelöst. Aber für mich fängt immer alles damit an, dass man in die Richtung guckt. Ne? Ich habe das schon mal gesagt, das ist so ein bisschen wie beim Sicherheitsfahrtraining, was ich damals bei der Polizei in Masse genießen durfte, bei einer Spezialeinheit. Es ist so, wenn die Oma über die Straße läuft und du guckst sie an, kachelst du es um. Das heißt, wenn das Ziel klar ist, fährst du auch, wenn dir das bewusst ist, in Richtung von diesem Ziel. Und deswegen ist es sehr, sehr mächtig in meinem Kopf, dass ich mir diese Ziele bewusst mache, damit eine hohe Chance besteht, dass ich in diese Richtung weiter rennen kann. Also das wird mich noch beschäftigen und ja, ich muss gucken, wie ich da Networking und Touchpoint-Marketing so unter einen Hut bringe. Das ist schon wichtig. Dann ist eine Sache, die mir schon seit Jahren aufgefallen ist, die jetzt aber nochmal sehr präsent wurde, ist die Tatsache, dass es immer weniger Leute anscheinend gibt, die sich um ihren eigenen Inhalt kümmern. Also den sogenannten Own Content. Also die eigene Webseite, die eigenen Angebote auf der Webseite, die eigenen Aggregate vielleicht oder die eigenen Nebendomains, die man hat, dass man die als Flaggschiff nimmt, um was aufzubauen. Also als wenn ich ein Haus baue und ich baue ein zweites Haus daneben, habe dann irgendwann einen Hof irgendwie und alles, was ich baue, ist meins. Das heißt, wenn ich es mal verkaufe, dann verkaufe ich es für den Marktpreis, der dann aktuell für die Häuser, die ich da habe, irgendwie, die ich gebaut habe, der am Markt irgendwie zu erreichen ist. Das ist aber eine andere Sache, als wenn ich meine Aktivitäten auf einer Plattform baue, wie Facebook oder wie LinkedIn und jetzt denke, dass dieses Grundstück verkäuflich wäre. Ist es halt nicht. Also das ist so ein bisschen wie Pachtland, ja, da kann man das Haus vielleicht verkaufen, aber eben nicht das Grundstück. Und es ist immer natürlich so, wenn diese Pacht ausläuft und ein hohes Risiko dabei ist, dass diese Pacht nicht verlängert wird, dann ist natürlich dein Asset auch weniger wert. Und deswegen, ich verstehe nicht, warum das bei vielen einfach gar nicht mehr so gemacht wird und man nicht einfach einen hundertprozentigen Fokus auf seinen Own Content legt, um einfach seine Assets auszubauen und einfach auch alle Signale auf eine Domain meinetwegen zu vereinen oder eine Markendomain zu vereinen, um diese ganzen ganzen Markensignale auf einen Fokus zu vereinen und nicht über sehr viele Plattformen zu streuen, sondern alles sollte auf meine Domain einzahlen und die Marke, die ich damit prägen will. Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass ich nicht das Seeding und die Touchpoints irgendwie für meine Marke auf anderen Grundstücken baue. Das ist ja Distribution, das ist ja genau richtig. Aber vergess dabei nicht einfach, deine eigenen Grundstücke und deine eigenen Häuser zu bauen, weil ich meine, dafür machen wir das doch alles. Und da muss ich auch immer noch mehr dran arbeiten, persönlich. Das sind ja nicht nur Sachen, die ich euch empfehle, sondern die sind ja für mich genauso wichtig. Dass ich da immer noch mehr Fokus habe, noch mehr dran arbeite. Für mich ist zum Beispiel ein so ein Ding, ich habe, seit ich selbstständig bin, immer nur in diesem Agenturmodus gedacht. Erstmal im Freelancer-Modus und danach im Agenturmodus gedacht. Und ich habe es nie hingekriegt eigentlich, mich so weit von dem, was ich denn da hatte. Als Freelancer war es ja sowieso unmöglich, aber im Agenturbereich habe ich es nie geschafft, irgendwie die Agentur in so eine Sachlichkeit reinzuführen, wo man sagen kann, okay, die Agentur ist jetzt nicht mehr hundertprozentig von mir abhängig und ist auch verkäuflich abseits meiner Person. Das habe ich nie geschafft, weil eigentlich die Prozesse immer an mir hingen und das ist natürlich schlecht. Das heißt, ein Asset, was ich auf jeden Fall bauen will, ist einfach auch für mich als Bestätigung, dass ich es als Unternehmer kann, ist halt einfach eine Sache, die nicht von mir als Marco Young abhängig ist, sondern die autark funktionieren kann, sachlich funktionieren kann und die irgendwann verkäuflich ist ab einem bestimmten Punkt. Ob die dann einer kauft, darum geht es gar nicht. Aber wenn der Verkauf abhängig ist davon, dass ich in der Firma verbleibe und dass ich das Know-how mit reinsteuere und danach eigentlich alles zusammenbrechen würde, dann kauft es keiner oder der Kaufpreis ist zu gering. Also es sind Hürden, die einfach, ja, die am Markt einfach nicht so richtig funktionieren. Und da will ich einfach, muss ich noch irgendwie was anderes machen. Und das, was ich da mache, ist halt Assetbau. Das heißt, das würde ich nie auf einer anderen Plattform irgendwie aufbauen, sondern da muss immer meine eigene Domain da sein, da muss meine eigene Marke entstehen. Da müssen die Investitionen, die ich mache, direkt auch in diese Markenbildung fallen, in Reichweite fallen, in Touchpoint-Marketing fallen. Sonst würde ich das doch alles nicht machen. Vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass ich so viele Leute habe, die aus dem Agenturumfeld kommen und die jetzt nicht alle Inhaber sind von Agenturen, sondern auch Mitarbeiter sind. Und als Mitarbeiter sagt sich das ja natürlich immer aus einer anderen Perspektive, weil es sich nie richtig so, also gibt nicht so ein richtiges Gefühl dafür. Nur die wenigsten haben wirklich ein Gefühl dafür, wie es sich jetzt anfühlt, für deine eigene Marke 10.000 in die Hand zu nehmen und dafür Ads zu machen und nicht wissen, was dabei rauskommt. Sondern du hast vielleicht in der Agentur ein Budget vom Kunden von 10.000 Euro und dann ist auch, ja, am Ende scheißegal. Natürlich will man Erfolg projizieren, aber ist ja nicht dein eigenes Geld. Dieses Kopfkino, diese Gefühle von oben und unten, die hast du ja eigentlich nicht, wenn du einfach nur Angestellter bist. Ist vielleicht auch ganz gut, da sachlich ranzugehen. Aber ich glaube, jeder Marketer sollte mal gespürt haben, wie sich das anfühlt, wenn dein eigenes Geld verbrennt und du zu wenig Conversion auf der anderen Seite hast. Weil dann ist das, was man macht, irgendwie authentischer für meinen Begriff. Ja, dann, ich glaube, jetzt hier mehr oder weniger der vorletzte oder auch schon vielleicht letzte Punkt, die Ausgabe wird jetzt hier gar nicht so lang werden, ist, dass ich glaube, dass uns AI unglaublich kappt, beschränkt und einzwängt. Vielleicht auch kastriert, würde ich sagen. Ich habe auf dem OMT Summit wirklich einige Gespräche geführt, wo ich so ein paar kleinere Geschäftskonzepte, ein paar Ideen gepitcht habe. Also nicht richtig gepitcht, weil ich was verkaufen wollte, sondern einfach nur Ideen präsentiert. Wo die Antwort relativ häufig war von, nee, würde ich nicht machen. Wenn das jetzt ein echter Pitch wäre, würde ich nicht investieren, weil es gibt ja die AI und in ein, zwei Jahren ist das schon von der AI aufgefressen und dann ist das alles nichts mehr wert. Und so war das. Also ich hatte ein paar Sachen auf der Pfanne und alle sind so abserviert worden, wo ich dachte, alter Schwede, ich sehe da irgendwie einen Markt, auch wenn der Markt vielleicht auf 2-3 Jahre beschränkt ist, aber der Markt ist ja da. Und jeder muss die Entscheidung treffen, ob er dann irgendwie die Idee umsetzt. Darum geht es ja gar nicht. Aber wenn ich die Idee, wenn ich jegliche Form von Idee damit stoppe, dass ich denke, nee, das wird die AI sowieso auffressen und gar keine Vision habe, wie man abseits der AI überhaupt noch irgendwas aufbauen kann, dann glaube ich, kann das der Anfang vom Ende sein. Ich bin ja so ein optimistischer Typ. Ich glaube ja, dass wir in Deutschland wirklich noch was wuppen können und dass die AI uns nicht alles aus den Fingern reißt. Aber bei der Reaktion zum Beispiel wusste ich jetzt nicht mehr, ob wir da noch auf dem richtigen Pfad sind, ob wir jetzt nur wirklich mutige Gründer, innovative Gründer haben, die sich jetzt abseits von dem ganzen KI-AI-Gedanken noch mit Geschäftsmodellen beschäftigen, weil sie Angst davor haben, dass das durch Robotik oder durch AI in den nächsten 2 bis 5 Jahren vielleicht aufgefressen wird und das Geschäftsmodell dann verreckt. Da war ich ein bisschen verwundert, vielleicht auch erschrocken, verängstigt. Weil man denkt ja immer, wenn so viele Leute in eine andere Richtung denken, hat man selbst irgendwie eine Macke und ist man selbst bescheuert. Aber ich glaube schon, dass ich auf dem richtigen Pfad unterwegs bin, gerade weil ich mir immer noch denke, also mein Hauptfokus ist eigentlich, wie erreiche ich die Menschen da draußen? Und ob ich die jetzt mit KI irgendwie erreiche oder mit einer Webseite erreiche oder mit einem Geschäftsmodell, mit einem Angebot erreichen kann, habe ich die Vision, dass die Leute dafür einen Mehrwert haben oder einen Bedarf haben, weil es ein Problem löst, was die KI nicht so lösen kann, gerade weil das Thema Vertrauen vielleicht auch nochmal richtig groß werden kann in puncto KI, weil man der KI ja wirklich in vielen Bereichen nicht vertrauen kann und das, was da kaputt gemacht wird, das wird so schnell auch hinten raus nicht wieder eingeholt werden. Da wäre ich mal, also das muss ich auch nochmal reflektieren, runterrutschen lassen und reflektieren, weil ich das schon echt am beängstigendsten fand. Und das hat jetzt nichts mit dem OMT Summit zu tun. Der OMT Summit hat nur die Möglichkeit geschaffen, die Leute zu treffen, damit ich da überhaupt diesen Ansatz irgendwie in irgendeiner Form pitchen konnte. Und das sind so ein paar Gedanken. Ich habe sowieso das Gefühl, und das ist jetzt vielleicht der letzte Punkt wirklich in dieser Zusammenfassung, die, wie ich angekündigt habe, sehr, sehr speziell ist. Ich habe sowieso das Gefühl, dass die Leute sehr, sehr eng denken aktuell. Also ja, sie denken an Geo und alles ist so technisch irgendwie. Die ganzen Leute, die im SEO vorher technisch unterwegs waren, die sind natürlich durch ihre intrinsische Motivation eher technisch gesteuert, keine Frage. Aber ja, ist das alles? Ist das das, was wir jetzt irgendwie für die Zukunft sehen, dass wir unsere wirtschaftliche Existenz nur noch darauf begründen, was wir technisch irgendwie umsetzen können, obwohl diese 8,3 Milliarden Menschen, wenn wir die weltweit nehmen, ja da sind. Die werden auch nicht verschwinden, so einfach so, es sei denn, da ist irgendwie ein Inferno, Dritter Weltkrieg etc. pp. Aber so grundsätzlich werden die halt nicht verschwinden, sondern die werden ja Bedürfnisse haben. Und ich sehe diese Welt nicht, wo die alle Bedürfnisse dieser Welt nur noch durch Robotik, Automatisierung und durch AI irgendwie gelöst werden. Und da ist mir einfach die Kreativität in den Geschäftsmodellen einfach viel zu flach, muss ich sagen. Also ich war letzte Woche auch wieder, war ich eingeladen auf einer Hausmesse, würde ich mal sagen, auf einer größeren, so richtig klassisch mit Ausstellern und mit Produktherstellern und durfte da ein paar Verbandsleute treffen und war wirklich sehr, sehr erschrocken, wie festgefahren die in ihrem Thema sind verbannt. Also da geht es natürlich um Networking sehr stark, aber Networking in ihrem eigenen Klüngel. Aber so alte Denkmodelle, die wirklich so vor 40 Jahren eigentlich funktioniert haben, wo aber, also die heute auch noch funktionieren würden, aber wo die Möglichkeiten doch so viel reichhaltiger geworden sind und wo man sich einfach abcancelt, wenn man ja gar nicht eine Vision dafür hat, welche Geschäftsmodelle da noch möglich wären oder wie man die Geschäftsmodelle, die man da hat, die sachlich eigentlich mit dem Produktvertrieb verbunden sind, dass die mit einer emotionalen Schiene irgendwie verbunden werden. Das ist in vielen Bereichen nicht da. Also nehmen wir einfach das Schraubenthema, weil das von Markus Höfner ja und dem Olaf Kopp oftmals kommt. Schrauben sind natürlich total langweilig. Also, aber dann kann doch meine Intention als Berater nicht sein, dass ich sage oder realisiere, ja, Schrauben sind langweilig. Ja, Schrauben sind langweilig und das ist dann das Resultat und mich denn darin ergebe, sondern was machen denn diese Schrauben? Wo bringen die einen Nutzen? Und wie freuen sich Leute darüber, wenn diese Schraube eine bestimmte Funktion ausübt? Keine Ahnung, was da passiert, aber es gibt doch Leute, Millionen von Menschen, die damit arbeiten und die Gefühlswelt von diesen Menschen, die hat doch einen Wert und die muss ich doch irgendwie damit übertragen, damit sich die Leute auch identifizieren und ich überhaupt die Möglichkeit habe, dieser Schraube vielleicht irgendeinen Wert zu ordnen, abseits vom Purpose, aber vielleicht von der Qualität oder so, einfach einen Träger zu haben, der mich im Markenaufbau dahin bringt. Und das hat eben was mit Kreativität zu tun und nutzt doch gerne dafür eben AI-Tools, um diese Kreativität zu unterstützen. Aber ich habe das Gefühl, es gibt diese Denke gar nicht irgendwie, ja. Das ist schon irgendwie eigenartig. Und da bin ich auch so ein bisschen ratlos, was das mit unserer Industrie macht. Gar nicht ratlos so sehr für mich, weil ich habe schon für mich realisiert, dass ich in 80% meiner Beratungstätigkeit eigentlich mehr genau diese innovativen Lösungen und unternehmerische Denkansätze verkaufe und dann erst operativ das verbinde mit SEO oder irgendwelchen anderen Marketing- und Online-Marketing-Maßnahmen. Das ist mir schon bewusst, aber um jetzt das große Ganze zu sehen und Deutschland jetzt wirklich auf einen neuen Pfad zu bringen und einfach der Illusion zu folgen. Also als ich diesen Verbandstermin da hatte, habe ich wirklich gedacht, diese Vision, die ich hatte, dass Deutschland jetzt vielleicht nicht KI-Vorreiter sein muss, aber wir coole Anwendungen mit der KI irgendwie kreieren können, die dann in sich noch ein als Zulieferer sozusagen einen wirklich hochwertigen gesellschaftlichen, gesamtwirtschaftlichen Wert erzeugen. Da war ich am Ende. Da war meine ganze optimistische Philosophie, die ich dahinter hatte, wirklich am Ende. Und leider glaube ich, dass es viele da draußen gibt, die so denken. Und das ist sehr, sehr schade. Das ist ungefähr so, als ab und zu kriegen ja manche Leute vielleicht da draußen mit, dass ich mich mal damit beschäftige, ob ich in der Politik irgendwie vielleicht mich ein bisschen mehr engagieren sollte, um der Gesellschaft ein bisschen was zurückzugeben und ein bisschen Einfluss auch zu erzeugen. Es ist aber so, also wenn ich Bundesbildungsminister wäre und ich würde jetzt das Schulsystem, was wirklich, glaube ich, desaströs schlecht ist, nach meinem Empfinden, also es funktioniert, aber es ist überhaupt nicht so zukunftsgewandt, wie es sein müsste. Selbst wenn ich da eine Menge ändern würde, sind ja die Menschen, also ich kann jetzt ein Gesetz schreiben meinetwegen und kann mir auch Mehrheiten holen, Aber die Menschen, die dann in dem System arbeiten und die das umsetzen müssen, die sind ja immer noch dieselben. Und das drehe ich ja gar nicht, diesen Container. Und genauso ist das da auch. Und naja, da muss ich jetzt erstmal wieder neue Motivation aufbauen, um da das richtige Bild hinzubekommen. So, ich habe gesagt und euch gewarnt, dass es eine andere Perspektive ist, die ich hier präsentiere. Ach, einen will ich noch hinterher schieben. Eins war mir noch sehr wichtig, weil eine, und jetzt will ich nochmal auf eine Session eingehen, und zwar von der Tamara Heinz, liebe Grüße, von Mediamarkt Saturn. Da war ich in einer, ich glaube, es war so eine Masterclass oder war das einer der Haupträume? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, habe das ein bisschen durcheinander gebracht, teilweise auch. Die hat eine sehr tolle Session gemacht zu dem, wie gerade Mediamarkt Saturn mit ihrer Markenmacht und mit ihrer Möglichkeit, Social Media zu machen und so, wie sie das so ausnutzen, um Marke zu bilden, um indirekte Signale für die Marke zu erzeugen. Also sie hat alle Möglichkeiten, mit dieser großen Marke zu spielen, und sie spielen das Thema auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten, weil das hat natürlich am Ende was mit einem 24-Stunden-Tag und mit den Ressourcen zu tun, die du gerade zeitlich hast. Noch nicht mal, glaube ich, so finanziell, aber zeitlich hast. Und mir ist da so in den Kopf gekommen, was die für Assets haben. Und deswegen hatte ich mal so die Frage gestellt, es gibt ja, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, bei Mediamarkt Saturn diese Experience-Geschichten, diese ganzen Etagen, wo es nur um Gaming geht, die so ein bisschen düster gehalten sind, genau wie Gamer halt so existieren, wo Hardware angeboten wird, wo Kiddies da daddeln können, wo Turniere stattfinden etc. pp. Ein unglaubliches Asset, wo du in der Community der Gamer, die ja auch sehr stark ist, unglaubliche Markensignale erzeugen könntest. Und ich hatte mal die Frage gestellt, wie denn die Verbindung von SEO schon in diesen Bereich reinläuft. Und da hat sie mir ehrlicherweise geantwortet, dass es noch nicht so stark ist, dass es die Verbindung gibt, aber die noch nicht so ausgebaut ist. Und das war total ehrlich, bei Hand aufs Herz, sowas passiert auch nicht von heute auf morgen. Aber dieses Asset zu haben und das zu heben, wie cool ist das denn? Ja, also deswegen bewundere ich ja auch immer wieder Leute, die wie so ein Marco Scheel hier von Nordwolle, der bei der Campix auch Keynote-Speaker sein wird, die so mehrere Assets in der Hand haben. Also die, also erstmal grundsätzlich so ein Purpose haben, das finde ich ja bei Marco sowieso toll, nämlich irgendwie nachhaltig zu wirtschaften, irgendwie auch an Bioressourcen ranzukommen, die eine Nachhaltigkeit irgendwie beinhalten, nämlich Schafe. Daraus viel zu machen, daraus Kleidung zum Beispiel zu machen, die viel nachhaltiger ist, die viel umweltschonender ist und die viel langlebiger auch sein kann. Und dann das zu distribuieren, indem man so einen sehr, sehr breiten Kanal aufbaut auf YouTube, der einfach eine super Followerschaft hat, in meinem Purpose-Bereich, aber sich auch mit vielen Bereichen gesellschaftlich auseinandersetzt. Das sind so Assets, die man dann irgendwann anfangen sollte, miteinander zu verbinden. Die muss man natürlich aufbauen, vielleicht auch eine Zeit lang separat denken, damit die auch leistungsfähig sind. Aber irgendwann muss es einen geben oder sollte es einen geben, der diese Assets miteinander verbindet, um das Maximum rauszuholen. Und genau das, diesen Ansatz hatte ich eben bei Tamara, dass die das Asset halt noch nicht gehoben hatte, aber sich darüber bewusst war, dass es da ist. Und welche geilere Position gibt es denn als SEO meinetwegen, / Social Media Distributor und Marketingfee, das ist jetzt Chantal, dass ich jetzt den Begriff genommen habe, als diese Sachen miteinander zu verbinden. Und ihr merkt, ich bin in allen Bereichen so ein bisschen nachdenklich rausgegangen, aber diese Nachdenklichkeit ist für mich Gold wert, muss ich wirklich sagen. Das ist jetzt nicht so, wo ich euch sagen kann, mach mal das und dann werdet ihr morgen Millionär, darum geht es überhaupt gar nicht, sondern das sind Denkansätze, die für die Zukunft für mich unglaublich wichtig sind und die, glaube ich, für euch auch wichtig sein müssen, abseits vom Linkkauf. Das ist so meine Reflexion. Ich bin gespannt, was im nächsten Jahr passiert, wie die Vorbereitungen da sind. Ob wirklich alles so toll war oder nicht. Ich bin ja immer ein bisschen skeptisch, wenn ich die ganzen Recaps lese. Da bin ich auch ein bisschen skeptisch immer und reflektiert meinen eigenen Events gegenüber. Natürlich ist da so ein Kosmos von Leuten, die nie schlecht irgendwie darüber reden würden. Warum auch? Also es gibt von allen ein Basisinteresse dabei zu sein, weil sie Reichweite bekommen wollen. Dazu ist so eine Plattform natürlich da. Und sich das mit dem Veranstalter zu verscherzen, macht irgendwie vertrieblich gar keinen Sinn. Aber es ist natürlich nicht hundertprozentig ehrlich in alle Richtungen. Und deswegen muss man immer als Veranstalter Augen und Ohren offen halten, um zu verstehen, wie der Markt wirklich tickt. Weil Stammtisch ist schon wichtig. Am Stammtisch werden Touchpoints gebaut und wird Mund-zu-Mund-Propaganda gemacht und wird Vertrauen gebaut oder auch Vertrauen zerstört. Und das sollte man schon im Blick behalten und sich nicht von der Lobhudelei irgendwie leiten lassen. Und das meine ich überhaupt nicht bekehrlich, sondern wie gesagt, das ist in meinen Events genauso. In diesem Sinne, meine Lieben, wenn ich diesen Podcast am Donnerstag live bringe oder ihr den später hört, werde ich ja einen Blogpost, einen LinkedIn-Post oder einen Facebook-Post dazu schreiben. Und schreibt doch einfach gerade da, weil es viel einfacher ist, eure Meinung, eure Kommentare, eure Perspektiven damit rein. Würde mich wirklich freuen. Und wenn euch der Podcast gefällt und bis hierhin gefallen hat, dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr irgendwie auf den Plattformen eures Vertrauens ein Abo dalasst oder eine Bewertung auf iTunes schreibt. Das hilft natürlich, diesem Podcast ein bisschen Reichweite zu erzeugen, wenn du ihn auch irgendwie grundsätzlich teilst oder empfiehlst. Wäre ich dir auch sehr dankbar. In diesem Sinne, ich bin raus. Kurzer Podcast, 45 Minuten. Euer Marco Tschüssikowski.